Wenn man Eigensinn hat, dann hat man auch die Möglichkeit, irgendwann ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ohne Eigensinn wären wir nicht die Menschen, die wir sein wollen.
Sobald eine Lebenssituation jemanden zwingt, seine Laufbahn oder sowas zu überdenken, entwickelt man einen gewissen Eigensinn.
Der Eigensinn zeigt uns unseren eigenen Weg und deswegen ist er so unendlich wertvoll.
Oft ist der Eigensinn damit behaftet, dass man als stur gilt. Für mich ist aber nicht, dass ich stur bin, sondern ich bin beharrlich.
Nicht alles machen, was man will, ist schon Eigensinn. Sowas wie Eigensinn muss man sich eigentlich erarbeiten.
Eine Art Leib- und Seelenwächter über den Sinn von Eigensinn. Ein Feature von Astrid Nettling.
Eigensinn hat einen denkbar schlechten Ruf. Für einen Großteil der Menschen gehört Eigensinn nicht in den Kanon selbst erwünschter oder bei seinen Mitmenschen geschätzter Eigenschaften. Denn wer würde sich selbst schon beim ersten Kennenlernen freiwillig als eigensinnig outen? Und wer würde umgekehrt seinem Gegenüber bei einer solchen Selbstbeschreibung nicht sofort mit einem beträchtlichen Vorbehalt begegnen?
Wenn Sie heute jemand fragen würden, also was verstehst du unter einem eigensinnigen Menschen, dann bin ich ziemlich sicher, dass da Beschreibungen kommen wie, naja, das ist jemand, der ist stur, dickköpfig, vielleicht ein Querulant, jemand, der die Meinung anderer nicht gelten lässt, also der immer nur sich sieht, also jemand, der nervt.
Weiß die Psychologin, Paartherapeutin und Autorin des Buchs Eigensinn, Ursula Nuber, aus langer Berufserfahrung zu berichten.
Ein eigensinniges Auftreten wird als unangenehm empfunden und das ist in eigentlich allen Bereichen des Lebens so. Im Beruf ist es so, ja, der spielt sich dann in den Vordergrund und ist unbequem, man muss sich damit auseinandersetzen. Es ist auch in der Partnerschaft oft so, also ich als Paartherapeutin erlebe das durchaus, dass ein Partner oder eine Partnerin, die zu sehr einen eigenen Willen zeigt, dann als eigennützig sogar bezeichnet wird oder als uneinfühlsam. Und das kann es natürlich sein, wenn es ins Extrem geht. Aber in der Regel geht es eigentlich darum, die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Wünsche deutlich zu machen und nicht dem anderen sozusagen die Vorfahrt zu lassen. Und das ist natürlich nicht so angenehm.
Es beginnt früh. Zuerst im Elternhaus, dann in der Schule erfahren und lernen wir in der Regel recht schnell, dass eigensinniges Verhalten, vor allem das eigene, nicht unbedingt auf der Liste erwünschter Verhaltensweisen steht. So entsinnt sich die Dichterin Ulla Hahn.
In der Familie galt ich als widerborstig, als die mit dem eigenen Kopf. Das hat viel Distanz geschaffen. Als ich dann den Friedrich-Hölderlin-Preis bekam, sagte der Laudator sinngemäß: Wir zeichnen Frau Hahn für ihre widerborstigen Gedichte aus. Damals lief es mir kalt den Rücken herunter. Da wurde ich für eine Haltung geehrt, die mir als Kind nur Ablehnung eingebracht hatte.
Ein autoritäres Erziehungskonzept treibt erstmal den Eigensinn aus. Den Eigenwillen brechen, das hat zum Beispiel Martin Luther, der ja sehr bildungsbeflissen war und wollte, dass Kinder, auch Mädchen, in Schulen kommen und ausgebildet werden. Das hat also Martin Luther als sein pädagogisches Hauptprinzip erstmal verstanden, den Eigenwillen brechen.
Schwärzeste Pädagogik, an die der Philosoph Christoph Türke erinnert. Aber selbst Jahrhunderte später, unter anderen Vorzeichen und veränderten Zeitumständen, waren autoritäre Erziehungskonzepte noch bis ins 20. Jahrhundert hinein gang und gäbe.
Wir brauchen gar nicht so weit zurückzugucken. Im Nationalsozialismus gab es ein Buch, Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Dieses Buch ist 1934 erschienen und in Millionen Auflage gedruckt. Und Bis in die späten 60er, Anfang der 70er Jahre fand sich dieses Buch durchaus noch in den Regalen der Haushalte. Und in diesem Buch haben in erster Linie natürlich Mütter gelernt, was es heißt, ein Kind zu einem guten und braven Kind zu erziehen. Also, dass man es nicht verzärtelt, dass man nicht sofort springt, wenn das Kind etwas will oder es auch schreien lässt. Und auch Kinder, die in den 50er Jahren geboren sind und in den 60er Jahren, haben davon schon noch was abbekommen. Die hehren Ziele einer Erziehung waren damals eben Gehorsam, Disziplin, Anpassung. Also ein Kind wurde nicht dazu erzogen, einen eigenen Willen zu haben, sondern unterstützt darin, ein braves Kind zu sein.
Welche Folgen das für ein Leben, in diesem Fall für ein Frauenleben, oft genug gehabt hat, hat der Schweizer Schriftsteller Kurt Marti in einem Gedicht durchbuchstabiert.
Als sie mit 20 ein Kind erwartete, wurde ihr Heirat befohlen. Als sie mit 30 noch Unternehmungslust zeigte, wurde ihr Dienst in Hause befohlen. Als sie mit 40 noch einmal zu leben versuchte, wurde ihr Anstand und Tugend befohlen. Als sie mit 50 verbraucht und enttäuscht war, zog ihr Mann zu einer jüngeren Frau. Wir befehlen zu viel, wir gehorchen zu viel. Wir leben zu wenig.
Deshalb, Eigensinn lohnt sich, betonen die Pädagogen Udo Bär und Gabriele Frickbär in ihrem Buch Würde und Eigensinn, vor allem dann,
wenn Gebote und Verbote, Normen und Werte aufgepfropft werden. Wenn sie, ohne dass Menschen die Möglichkeit haben, zu überprüfen, ob sie sie für sich akzeptieren, über eine Person gestülpt werden. Wenn kein Widerspruch geduldet, beziehungsweise jeder Widerspruch ausgetrieben wird.
Wo Eigensinn ins Spiel kommt, da haben wir es immer auch mit einer Konfliktsituation zu tun. Dass man sich gegen eine Umgebung, die das anders sieht und bestimmte Vorgaben macht, dass man mit der nicht mitmachen will. Und das hat was von Widerständigkeit. Und dazu braucht man eben eine gewisse Charakterstärke. Und diese Charakterstärke, die muss erarbeitet werden.
Doch dies, so der Philosoph Christoph Türke, wird wiederum heute bei vielen der neuen Erziehungskonzepte oftmals vernachlässigt.
Die Leute, die da sagen, ja, ich ermögliche meinen Kindern alles, damit sie von Anfang an, von klein auf, ihren eigenen Sinn, ihren eigenen Willen entwickeln können, die Kinder gelangen gerade nicht zu dieser Form von Eigensinnigkeit, weil ihnen eben der Widerstand fehlt, an dem sich Eigensinn überhaupt erst in einer guten Weise und in einer charaktervollen Weise entwickeln kann.
Einen robusten Eigensinn zu entwickeln, hat Barbara Kompring-Sojut bereits in jungen Jahren lernen müssen. Die Diplompädagogin ist seit ihrer Jugend auf einen Rollstuhl angewiesen.
Ich bin kleinwüchsig, das kommt von den Knochen her. Ich bin jetzt mittlerweile 1,8 Meter groß und sitze in einem Elektrorollstuhl. Als Kind bin ich noch gelaufen. Das war für mich sehr anstrengend und durch viele Operationen und Gelenkverschleißungen, die mit der Beeinträchtigung zu tun haben, sitze ich jetzt praktisch seit meinem 16. Lebensjahr im Rollstuhl. Ja, das heißt für mich im Alltag, dass ich viele Hilfen bei der Alltagsbewältigung brauche. Ich bin jetzt mittlerweile 55 und ich merke einfach, dass meine Kraft immer mehr nachlässt und ich bin ja auch noch berufstätig. Ich arbeite in einer Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung.
Barbara Kombrink-Sujud ist 1964 geboren. In ihrer Kindheit war von Inklusion noch lange nicht die Rede. Dass sie es dennoch geschafft hat, eine qualifizierte Schulbildung zu bekommen und auch ihren Studien- und Berufswunsch zu verwirklichen, hat sie ihrem Eigensinn zu verdanken und dem ihrer Mutter. Ihrem gemeinsamen Willen gegen das notorische »Das geht nicht« von Schulämtern und Schulärzten zu sagen »Es geht doch«.
Gerade auch meiner Mutter, der war Bildung immer sehr wichtig, weil sie selber durfte nur Volksschulabschluss machen und bei uns in der Nähe gab es praktisch nur die Hauptschule für Körperbehinderte. Dann hörten wir von einer Schule, wo man eine Realschule besuchen konnte mit Gymnasialzweig. Da haben meine Mutter und ich alles daran getan, dass ich halt diese Möglichkeit habe, diese Schule zu besuchen. Niemand hat daran geglaubt, dass ich das schaffe, dass ich das hinkriege.
Seelenstärke ist die Fähigkeit, Nein zu sagen, wenn die Welt Ja hören will.
Schreibt der Philosoph und Psychoanalytiker Erich Fromm. Umgekehrt trifft der Satz genauso zu. Seelenstärke ist ebenso die Fähigkeit zu einem eigensinnigen Ja, wenn die Welt mit ihrem strikten Nein die gewünschten Lebenswege zu versperren sucht.
Für mich war immer klar, dass ich nicht im Büro sitzen möchte und Buchhaltung oder dergleichen machen möchte, sondern ich möchte was mit Menschen machen. Und in der 10. Klasse sollte ich zu einer Erprobung und da sollte halt geguckt werden, welche Beruf für mich geeignet wäre. Dann hatte ich gedacht, ich würde gerne Erzieherin werden. Dann hieß es ja, nee, das geht ja auf keinen Fall im Rollstuhl. Ne, stellen Sie sich vor, ein Kind rennt aus der Gruppe und eins klettert auf die Fensterbank. Ja, was machen Sie dann? Ja, ich war noch nicht so schlagfertig wie heute. Heute würde ich sagen, da macht keine Erzieherin irgendwas, ne? Als das dann vom Tisch war, habe ich gedacht, ich würde gerne dann Beschäftigungstherapeutin machen. Da hieß es, nee, das geht nicht, weil sie müssen ja auch mit den Menschen Gehübungen machen. Und dann habe ich gedacht, das kann doch irgendwie nicht sein, dafür gibt es ja Physiotherapeuten, die das machen. Dann hatte ich noch den Berufswunsch, dass ich Lokopädin werden wollte. Und ja, wie Sie hören, ich habe eine recht hohe Stimme. Und das rührt daher, dass ich als Kind eine Gaumenspalte hatte. Das haben sie dann auch abgeschmettert. Für die war halt klar, sie machen jetzt eine Erprobung im Büro und da habe ich gesagt, ne, das mache ich nicht. Dann fahre ich wieder nach Hause. Sie sind nicht gewillt, auf meine Wünsche einzugehen.
Erzählt die heutige Diplompädagogin und Peer-Counselorin im Zentrum für selbstbestimmtes Leben, einer Beratungsstelle von Behinderten für Behinderte. Und doch war es nur der Auftakt zu weiteren Herausforderungen, die ihrem Eigensinn gestellt wurden. Im Alter von 36 Jahren heiratet sie. Da aufgrund ihrer Behinderung eigene Kinder nicht in Frage kamen, hatten sie und ihr damaliger Mann sich zu einer Adoption entschlossen. Ihr Mann war noch Student, sie war bereits berufstätig und sorgte für den Unterhalt.
Und ich dachte immer, wenn früher Hausfrauen gab, dann kann es auch einen Hausmann geben. Wie wir uns das vorstellten, haben wir dann auch der Sozialarbeiterin vom Jugendamt mitgeteilt. Und die sagte dann zu meinem damaligen Mann, wie, dann lassen Sie Ihre behinderte Frau arbeiten. Das fand ich schon mal sehr diskriminierend. Ja, und als es dann darum ging, dass jetzt eine Entscheidung getroffen werden muss, weil wir hatten damals alle Vorgaben erfüllt, sagte dann eben halt diese Frau, ja, wir können sie trotz alledem nicht als Adoptiveltern annehmen, da sie behindert sind. Und das war für mich wie so ein Schlag ins Gesicht. Ich muss sagen, das hat mich wirklich umgehauen und dann bin ich halt mit einem Rechtsanwalt dagegen vorgegangen. Wir sind zur Vorgesetzten gegangen, haben das dann auch entsprechend dargelegt, dass es eben halt Diskriminierung ist und dann mussten die zähneknirschenderweise eben halt doch ihre Zustimmung geben.
4 Jahre alt war ihr Sohn, als sie ihn adoptiert haben. Heute ist der 19-Jährige dabei, sein Fachabitur für Gesundheit und Soziales zu absolvieren.
Ich habe mir ja oft auch selber Gedanken dazu gemacht, was bedeutet Eigensinn. Und oft ist ja Eigensinn damit behaftet, dass man als stur gilt. Für mich ist aber nicht, dass ich stur bin, sondern ich bin beharrlich. Das war jetzt bei meiner Schule, bei meinem Studium, Mutter zu werden. Also ich habe dafür beharrlich mich eingesetzt, um diese Ziele zu erreichen.
Doch solch beharrlicher Eigensinn ist keineswegs selbstverständlich und längst nicht Sache von jeder Frau oder jedem Mann. Gründe, selbst bei geringfügigeren Angelegenheiten klein beizugeben, sind schnell bei der Hand. Es nutzt sowieso nichts. Es bereitet mir nur schlaflose Nächte. Ich will es mir mit meinen Lehrern, Vorgesetzten, mit meiner Familie, meinen Nachbarn, meinen Freunden nicht verderben. Dennoch, unterstreicht Ursula Nuber in ihrem Buch Eigensinn, ist dieser gefragt. Gerade dann,
wenn wir mit unserer Sicht der Dinge alleine stehen, wenn es um unsere eigenen Interessen geht, die von anderen ignoriert werden. In solchen Situationen aber fehlt es uns häufig an dem Quäntchen Eigensinn, das wir bräuchten, um für uns zu sprechen. Selbst in alltäglichen Dingen bringen wir die Courage oft nicht auf, zu zeigen, was wir denken und fühlen und wer wir wirklich sind.
Es ist ganz sicher so, dass da Ängste und Unsicherheiten dahinter stecken, aber die haben natürlich ihren Ursprung. Meist eben in der Erziehung nicht ermutigt worden zu sein zu dem eigenen Nein, nicht ermutigt worden zu sein, dass es in Ordnung ist, etwas anderes zu wollen, als die Erwachsenen wollen. Und dann lernt man, dass der Mensch, der man selbst ist, dass der nicht anerkannt wird, dass der nicht gewünscht ist. Und dann sind Menschen auch später im Erwachsenenalter sehr darauf bedacht, so zu sein, wie andere einen wollen. Ich denke da gerade auch an eine Klientin, die ist immer so ein Strahlekind und eigentlich strahlt sie auch, wenn es gar nichts zu strahlen gibt, aber sie weiß, dass sie dann beliebter ist.
Wenn wir früh erfahren mussten, dass Gehorsam und Anpassung mit Zuwendung und Anerkennung belohnt und Eigenständigkeit und Ungehorsam bestraft werden, lernten wir Lektionen fürs Leben. Sei nett, gib nach, mach es anderen recht. Dein Wille zählt nicht. Schweig, mach keinen Ärger. Mit großem Einsatz versuchen wir dann, diesen Lektionen zu folgen.
So lernten wir, auf die Durchsetzung eigener Bedürfnisse, eigener Wünsche und Interessen zu verzichten und uns stattdessen nach den Erwartungen und Vorstellungen der anderen zu richten. So lernten wir, dass auch die eigenen Gefühle wie Ärger, Enttäuschung, Wut oder Traurigkeit besser verborgen bleiben. Befürchten wir doch, dass dies bei den anderen nicht gut ankommt. Ebenso lernten wir, lieber einzulenken und unser Nein, unser Ich will aber doch, hinunterzuschlucken, um den anderen zu gefallen, sie nicht zu enttäuschen oder Streit zu vermeiden. Und immer wieder lässt man sich zu Dingen überreden, die zwar den Wünschen der anderen entsprechen, aber nicht den eigenen. Man hat gelernt, die anderen zufriedenzustellen. Wie es um die eigene Zufriedenheit bestellt ist, ist nicht so wichtig. Aber schon der Schriftsteller Hermann Hesse hat seinen Mitmenschen ans Herz gelegt:
Ihr solltet lernen, ihr selbst zu sein. Ihr solltet verlernen, andere zu sein, gar nichts zu sein, fremde Stimmen nachzuahmen und fremde Gesichter für die euren zu halten.
Man kann im Alltag viele Situationen finden, in denen wir uns nicht eigensinnig verhalten und uns das vielleicht gar nicht so bewusst ist. Also zum Beispiel, wenn man nicht so eigensinnig ist, neigt man dazu, sich viel zu oft zu entschuldigen für Dinge, die man gar nicht zu verantworten hat. Es kommt einem so automatisch über die Lippen, ach, entschuldige bitte. Oder wenn man mal wirklich sich durchgesetzt hat oder auch mal lauter geworden ist, wenn man sich danach Vorwürfe macht, ach, das hätte ich jetzt lieber doch nicht sagen sollen und es ist mir der andere sicher böse, dann ist es auch ein Zeichen, dass man es nicht für selbstverständlich nimmt, die eigene Meinung, den eigenen Willen auch wirklich laut und deutlich zu äußern. Wenn Entscheidungen anstehen, dass man zögert, weil man sich überlegt, kann ich das jemand anderem antun? Also all das sind Beispiele, die darauf hindeuten, dass zu wenig Eigensinn im Leben ist.
In seinem Buch »Mut zum Ich – Auf der Suche nach dem Eigensinn« spitzt der Philosoph und Psychologe Matthias Jung zu.
Wir sprechen so viel von den Menschenrechten, dem Recht auf körperliche Integrität, auf Menschenwürde. Aber realisiere ich selbst in meinem Leben das Menschenrecht auf Entwicklung, Lebendigkeit, Entfaltung meiner Persönlichkeit? Will ich von allen geliebt werden und passe ich mich wie ein Chamäleon der Umgebung an? Oder stehe ich zu mir selbst?
Fragen, die sich im Leben früher oder später wohl jedem stellen, sei es laut und deutlich oder nur zaghaft und für einen selbst vielleicht kaum vernehmbar. Auch Stefan Klaassen wurde mit diesen Fragen konfrontiert. Ebenso damit, dass es mit dem Eigensinn nicht so einfach ist. Der 50-Jährige betreibt heute einen gut gehenden Nachtclub für Männer. Davor war er in einer Investmentbank angestellt. Und lange davor hatte er sich als Jugendlicher die Frage stellen müssen, wie soll ich mich meinen Eltern gegenüber als homosexuell outen?
Eigensinnig würde ich jetzt so als Kind noch nicht sagen, wenn, dann lernt man das, glaube ich, mit der Zeit. Also ich selber habe meinen Eltern eigentlich erst Bescheid gesagt, als ich ausgezogen war. Als meine Mutter dann eine Woche lang bei mir übernachtet hat, kam das Ganze dann raus. Dann war erst mal 2-3 Tage lang gegenseitiges Anschweigen, bis es dann doch zu einer Annäherung kam. Als dann mein Vater dann auch kurzzeitig da war, gab es dann halt auch so Äußerungen wie, er mag meinen Umgang nicht und was weiß ich. Also es gab da dann schon Reibereien und meine Mutter hatte das große Glück, dass sie in einem Geschäft gearbeitet hat und dort einen Kunden kennengelernt hat, der mit seinem Freund zusammenlebte. Und mit dem kam sie ins Gespräch und konnte sich da ein bisschen informieren oder auch öffnen oder eben dementsprechend auch ihre Ängste loswerden. Ja, für meinen Vater war das eigentlich kein Thema. Der hat das eigentlich mehr oder weniger einfach ignoriert, also überhaupt nicht drüber gesprochen.
Es dauerte Jahre, bis auch der Vater die Homosexualität seines Sohnes akzeptieren konnte. Aber schon davor hatte Stefan Klaassen während seiner Schulzeit erlebt, wie schwierig es ist, seine eigenen Wünsche und Zukunftspläne gegenüber den väterlichen Vorstellungen durchzusetzen.
10. Klasse, Gymnasium, Oberstufenreife wollte ich dann eigentlich schon abgehen, weil ich keine Lust mehr auf die Schule hatte. Er hatte mich beworben bei einer Bank und habe den Job dann aber dort nicht angenommen, weil mir schlussendlich abgesagt worden ist. Wie ich später erfuhr, war das eine Sache von meinem Vater. Er wollte, dass ich unbedingt Abitur mache. Dann habe ich in den sauren Apfel gebissen und weitergemacht, habe das Abitur abgelegt, habe gesagt, jetzt gehe ich aber auch studieren. Und mein Vater schlug dann vor, nein, mach eine Berufsausbildung. Also habe ich dann eine Berufsausbildung gemacht. Das war die Banklehre und wollte dann danach studieren. Das war also dann der 3. Anlauf, mal seinen eigenen Kopf durchzusetzen. Auch dort hieß das dann erst wieder, verdien doch erstmal ein bisschen Geld. Und da habe ich dann sehr eigensinnig entschieden, nein, jetzt geht's ins Studium. Und da hat sich so der Eigensinn eigentlich mal so richtig rauskristallisiert. Ich sag mal so im Alter zwischen 16 und 22 Jahren ist das gewesen.
Einige Jahre später wurde sein Eigensinn erneut herausgefordert. Da sein damaliger Lebensgefährte in der Schweiz lebte, siedelte Stefan Klaassen 1998 dorthin über und war über 10 Jahre erfolgreich in einer Investmentbank tätig.
Mein bürgerliches Leben sozusagen mit einem regelmäßigen Gehalt und mit einem guten Auskommen, mit Urlaubsreisen und mit einer schönen Wohnung, das hat dann irgendwann einen Knackpunkt gekriegt. Um 2011 herum, als ich dann einen neuen Chef vor die Nase gesetzt bekommen habe, der meine Arbeit eben dann nicht mehr so honorierte, die in Frage stellte. Man hat mich halt da ein bisschen aufgelehnt, beziehungsweise eben auch meinen Unmut geäußert. Und entsprechend wurde mir dann in der Bank irgendwann gekündigt. Ja, und dann hing ich ein Jahr lang relativ in der Luft. Ohne Gehalt, ohne allem. Kam in depressive Phasen rein, also eine Situation, die ich so von mir überhaupt nicht kannte. Als dann diese ganze Phase war, wo man sich dann wieder selber finden musste oder selber entscheiden musste, wie geht's denn weiter, habe ich versucht, was zu machen. Bin dann recht viel rumgereist, bin in verschiedene Städte, Hamburg, Berlin, Köln, habe in der Szene dann dort sehr viel mitgemacht, also in der Fetischszene. Und in Hamburg gab es dann damals diesen Mr. Leather Hamburg. Und das war für mich dann irgendwo eine Aufgabe, wo ich gesagt habe, Mensch, geh doch mal hin oder verwirkliche dich. Das macht einfach Spaß, lenk dich ab von dem ganzen Umfeld, was du jetzt gerade so erlebst. Der Titel kam dann auch irgendwie zu mir und dann hat man halt dementsprechend ein Jahr lang seine Aufgaben zu erfüllen, reist rum, lernt Leute auch kennen und man beginnt sich dann halt mal Gedanken zu machen, was wird eigentlich in Zukunft sein. Irgendwann hatte ich mich dann entschieden, dass es eine Option ist für mich in Zukunft, den Nachtclub zu übernehmen. Meine Eltern hatten von dem Ganzen eigentlich bis dato gar nichts mitbekommen. Es hat dann aber immer noch ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich dann halt mit der Wahrheit ausgerückt habe, ja, ich bin nicht mehr in der Bank und habe diesen Nachtclub.
So lautete schließlich die eigensinnige Entscheidung, von nun an einen unkonventionellen Lebensweg zu beschreiten. Denn Eigensinn zu entwickeln bedeutet immer auch, nach einem eigenen Weg und Sinn für sein Leben zu fragen. In welche Richtung dieser dann weist, muss jeder für sich selbst herausfinden. In Antwort auf einen Leserbrief schreibt der Schriftsteller Hermann Hesse:
Wir müssen unser eigenes Leben leben. Es gibt keine Norm für das Leben. Es stellt jedem eine andere, einmalige Aufgabe. Das Geheimnis ihrer Persönlichkeit können nur sie selbst finden. Der Weg ist nicht gerade. Man muss horchen, lauschen, warten können.
Und man muss ebenso eine Sprache dafür finden. Für das eigene Wollen, für die eigenen Wünsche und Vorstellungen, die vielleicht noch keine Sprache gefunden haben oder irgendwann blockiert und sprachlos gemacht worden sind. So unterstreicht der Philosoph Christoph Türke:
Um sich selber als eigensinnig zu entdecken und zu positionieren, braucht es immer auch ein bestimmtes Vokabular. Man muss lernen, bestimmte Bedürfnisse zu artikulieren. Und wenn man so getrimmt worden ist, dass man gar nicht in der Lage ist, auf die eigenen Bedürfnisse zu hören, dann fällt eine angemessene Sprechweise darüber auch besonders schwer. Es gibt da auch in Bezug auf das eigene so etwas wie einen Alphabetisierungsprozess. Und das gehört, wenn es in der Kindheit nicht gelernt worden ist, zu bestimmten Nacharbeiten, wie sie dann etwa in der Psychotherapie stattfinden. Nachholende Durcharbeitung von Dingen, die in der Kindheit unterdrückt worden sind.
Eine junge Frau, die sich seit kurzem in Therapie befindet und dabei ist, langsam ihren Eigensinn zu entdecken, erzählt:
Meine Therapeutin sagt, ich soll anfangen, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ich soll sagen, was ich will. Das weiß ich oft nicht. Wenn ich bei der Therapeutin bin und die mich fragt, auf ihre Art und Weise, dann weiß ich das manchmal. Am Abend kommt dann meine Mutter bei mir vorbei oder ruft mich an. Auch dann weiß ich manchmal noch, was ich will. Aber danach ist es weg.
Um Eigensinn zu entwickeln, muss man vielleicht sich nur bewusster zunächst mal über sein eigenes Verhalten werden. Also zum Beispiel könnten wir unsere Interessen auf jeden Fall besser wahren, wenn wir uns erlauben, unsere Bitten oder Forderungen oder Wünsche möglichst direkt zu formulieren und nicht indirekt. Also nicht eigensinnige Menschen, die eiern oft sehr herum, wenn sie etwas möchten und sagen nicht, ich will oder ich wünsche mir, einfach um den anderen zu schonen. Das klingt etwas banal, aber es ist unendlich wichtig und viele können das nicht. Auch das Nein sagen kann man üben. Man kann erst mal anfangen, in kleinen Situationen, die nicht so extrem wichtig sind, zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Oder ja, ich möchte, dass Sie meinen Wunsch respektieren. Also grundsätzlich kann man sagen, es geht darum, die eigenen Bedürfnisse wichtiger zu nehmen und nicht selbstverständlich voreilig die Wünsche anderer zu erfüllen und sich klarzumachen, dass das Recht auf ein Nein besteht und dass wir unsere Grenzen erkennen und benennen dürfen.
Rät Ursula Nuber als Psychologin. Was nicht immer auf Gegenliebe stößt. Plötzlich gilt man in der Familie, im Freundeskreis oder bei den Kollegen als schwierig. Als jemand, mit deren eigensinnigen Ansichten, Vorstellungen und Wünschen man zu rechnen und sich auseinanderzusetzen hat. Als jemand, dessen »Nein, das möchte ich nicht« das scheinbar gut geölte, aber oftmals einseitig eingespielte Getriebe menschlichen Miteinanders stört. Stets war der 50-Jährige der nette, hilfsbereite Kollege gewesen, den man immer um einen Gefallen bitten konnte. Doch nun kommt nicht mehr sein »Ja klar, das mache ich schon« als Antwort, sondern ein »Ach nein, das passt mir jetzt aber nicht«. Bei dem Versuch, sich und ihre Wünsche gegenüber den zwei besten Freundinnen nach Jahren endlich einmal direkt und mit mehr Eigensinn einzubringen, macht eine 40-Jährige betrübliche Erfahrungen.
Beide fühlten sich angegriffen, als ich sagte, sie könnten mich ja auch mal fragen, wie es mir geht. Mit einer Freundin hat es sich eingerenkt. Wir haben uns gestritten und dann sozusagen neu angefangen. Die andere Freundin habe ich verloren. Sie konnte sich wohl nicht umstellen, mich nicht so nehmen, wie ich jetzt bin. Ich war sehr traurig. Aber wenn eine Freundschaft nicht aushält, dass ich auch mal sage, was ich will, was ist das denn für eine Freundschaft?
Wenn wir zu oft Ja sagen, wo wir eigentlich Nein meinen, wo wir eine Grenze setzen möchten und es nicht tun, verleugnen wir uns. Also wir verleugnen, wer wir sind und was wir denken, was wir fühlen, wir zeigen es auch den anderen nicht. Wir zeigen eine Fassade der Anpassung und die anderen Menschen glauben, so sind wir. Aber wir wissen ja, dass wir so eigentlich nicht sind und kommen irgendwann aber auch in die Gefahr, dass wir selber nicht mehr so recht wissen, wer wir sind.
Von dieser Gefahr kann auch Sonja Fatma Bläser aus eigener schmerzlicher Erfahrung berichten. Als türkische Kurdin in Ostanatolien geboren, weiß die heute 56-Jährige, was es heißt, schon als Mädchen mit Heimlichkeiten, mit Verstellungen, mit Lügen leben zu müssen, weil die eigene Kultur weiblichen Eigensinn untersagt. Die Gründerin des Vereins Henna-Mond, Mut, Rat und Lebenshilfe für Menschen mit Migrationshintergrund, erzählt.
Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in einem Kulturkreis aufgewachsen, wo wir Mädchen sehr früh gelernt haben, wenn wir unsere Ziele durchsetzen wollten, dass wir schummeln, dass wir lügen, um bestimmte Mauern zu verrücken. Ohne wäre es nicht gegangen. Und immer zu schummeln, zu lügen, meine Familie zu belügen oder andere Leute zu belügen, das hat mich fertig gemacht.
Nur mit Tricks kann sie sich von der täglichen Arbeit zu Hause wegstehlen, um in den Feldern draußen mit anderen Mädchen ein wenig Unbeschwertheit zu genießen. Heimlich nur kann sie sich mit einem jungen Cousin treffen, um wenigstens mit diesem Vertrauten über die eigenen Träume, Sehnsüchte und Wünsche zu reden. Selbst gegenüber der Mutter muss sie lügen und sich verstellen, muss Gehorsam und Unterwerfung heucheln, um der Familie keine Schande zu machen.
Eigensinn. Ich wusste ja auch gar nicht, was das bedeutet. Es war ja in der Erziehung von Mädchen war so, Mädchen dürfen nicht eigensinnig sein. Die müssen hören, die müssen so leben und funktionieren, wie die Männer vorgeben. Sehr früh schon mit 8 Jahren habe ich ältere Frauen beobachtet, Frauen, die lange verheiratet waren. Diese Frauen, da habe ich gehört, wie sie geweint haben, bitterlich geweint haben, von ihren Männern vergewaltigt worden sind, geschlagen worden sind. Und als ich sie beobachtet habe, habe ich gedacht, warum müssen die Frauen so leiden? Und das hat mir dann auch wieder Mut gegeben, mich zu wehren, weil ich auch Angst hatte, dass vielleicht ich auch irgendwann zu den Frauen gehöre.
Als sie 9 Jahre alt ist, zieht die Familie nach Deutschland. Doch die Hoffnung des heranwachsenden Mädchens, ihre eigene Stimme, ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen, ihr Nein zu Unterdrückung und Gewalt auch in ihrer Familie zu Gehör bringen zu können, erfüllt sich nicht.
Meine Hoffnung war, ich bin jetzt in Deutschland und ich hätte Möglichkeiten, über die Gewalt, über den Missbrauch, Zwangsheirat, Ehrenmord zu reden. Aber ich habe dann doch schnell gemerkt, dass in einem türkisch-kurdisch- oder islamischen Community sowas niemals zugelassen wird. Ich bin mit 18 Jahren in die Türkei gebracht worden, um Urlaub zu machen. Und in dem Urlaub bin ich zwangsverheiratet worden mit einem wildfremden Mann. Und als wir dann wieder nach dem Sommerferien nach Deutschland kamen, sollte die Hochzeit stattfinden. Und ich wusste, entweder bleibe ich in dieser Ehe oder ich werde mein Elternhaus verlassen. Also habe ich mich dazu entschieden, mein Elternhaus zu verlassen und mich erstmal versteckt. Die Ängste waren da. Was passiert dann? Werde ich gefunden? Werde ich umgebracht? Und dann auch noch diese Ambivalenz. War das richtig? War das nicht richtig? Nur um die Freiheit und den eigenen Sinn, dass ich meine Eltern, meine Geschwister alleine lasse und die Ehre der Familie zu beschmutzen. Und für mich war es natürlich sehr schwierig, das Ganze auszuhalten, Trauer, Wut, aber auch Liebe und wiederum Hass. Es ging ja immer hin und her, dass ich gesagt habe, nein, du musst gehen. Das war für mich wichtig und das war mein Eigensinn, was zum Glück im Endeffekt gesiegt hat.
Meine Eltern hatten von nun ab keine Tochter mehr. Alles, was irgendwie an mich erinnerte, wurde systematisch entfernt. Fotografien, Habseligkeiten, Kleidung. Sie schwiegen mich tot, als hätte es mich nie gegeben. Es war das eingetreten, wovor sie immer die größte Angst gehabt hatten. Sie hatten ihre Ehre, ihr Gesicht verloren. Für mich war am schlimmsten, dass sie sich nicht ansatzweise erklären konnten, warum alles so gekommen war.
Schreibt Sonja Fatma Bläser in ihrem autobiografischen Buch »Hennamond – Mein Leben zwischen den Welten«. Nach ihrer Flucht vor Zwangsheirat und familiärer Vergeltung heiratet sie in aller Heimlichkeit ihren deutschen Freund. Sie wird Mutter von 2 Kindern, einer Tochter und einem Sohn. Irgendwann bahnt sich ein vorsichtiger Kontakt zu ihrer Mutter an. Ein Krankenbesuch bei ihrem Vater scheitert an dessen unbeugsamer Starrheit.
Er war unfähig, mir in die Augen zu schauen und die dargebotene Hand zu ergreifen.
Schon während ihrer mittlerweile geschiedenen Ehe gründet sie den Verein Hennamond. Der Verein unterstützt und hilft Mädchen, Frauen und jungen Männern, die von familiärer Gewalt, Zwangsverheiratung, Frühehen, Zwangsverlobung, Genitalverstümmelung und drohendem Ehrenmord betroffen sind.
Den Verein zu gründen war nicht einfach, weil viele mitbekommen haben aus der türkisch-kurdischen Community, die haben mir so viel Druck ausgeübt. Und auch von der religiösen Institutionen ist auch Druck ausgeübt worden. Ich sollte doch aufpassen, dass ich die Mädchen nicht von zu Hause rausholen würde. Die sollen nicht so ehrenlos werden wie ich. Aber trotzdem habe ich gesagt, nein, ich möchte Sprachrohr für die Frauen, für die Mädchen sein, die nicht nach außen, die nicht in die Öffentlichkeit gehen. Ich habe ja gemerkt, ich war nicht mehr die Einzige und das war für mich wichtig.
2006 wurde Sonja Fatma Bläser mit dem Ludwig-Beck-Preis für Zivilcourage der Stadt Wiesbaden ausgezeichnet. Seit 2013 ist sie Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande. 2 offizielle Anerkennungen für ihren Mut zum Eigensinn.
Ohne Eigensinn wären wir nicht die Menschen, die wir sein wollen. Es ist auch wichtig, dass wir das früh genug entwickeln und dass auch Eltern den Kindern dabei helfen, eigensinnig zu reagieren, weil Eigensinn auch ein Schutz ist, ein Schutz der Seele, aber auch ein Schutz der Persönlichkeit.
Eigensinn ist sowas wie eine Art Leib- und Seelenwächter, würde ich mal sagen. Wer zu sehr auf den eigenen Sinn verzichtet, der hat einen Preis dafür zu zahlen. Also die psychische, aber auch die körperliche Gesundheit leiden langfristig darunter, wenn wir darauf verzichten, den Dingen und dem Leben unseren eigenen Sinn zu geben. Wenn man zu nett ist, zu sehr die Bedürfnisse der anderen im Auge hat und die eigenen vernachlässigt, dann läuft man Gefahr zu erkranken. Die ganz braven, netten Menschen, die fühlen sich irgendwann so ausgenutzt und kommen nicht vor mit ihren Wünschen, ihren Bedürfnissen. Und das kann dazu führen, dass sich depressive Störungen entwickeln, dass man in so ein Ausgebranntsein rutscht, lustlos wird, ja, eigentlich in seinem eigenen Leben wenig Sinn und Zufriedenheit findet.
Und doch wird Eigensinn immer wieder mit Eigennutz und Eigeninteresse auf eine Stufe gestellt. Zusammen mit Selbstsucht, Ichsucht und Egoismus. Dem Eigensinnigen, so heißt es, gehe es in erster Linie um sich selbst, um seinen eigenen Nutzen und seine eigenen Belange und Interessen. Er habe vor allem die Befriedigung seiner eigenen Bedürfnisse, seinen eigenen Vorteil im Blick, im Konfliktfall eben zum Nachteil anderer. In ihrem Buch »Würde und Eigensinn« aber geben die Pädagogen Udo Bär und Gabriele Frickbär zu bedenken:
Das Wort Eigensinn wird oft mit Egoismus gleichgesetzt. Doch das Wort Eigensinn meint etwas völlig anderes. Den Sinn für das eigene, für das, was das Besondere eines jeden Individuums ist. Was kann schlecht sein, diesen Sinn zu entwickeln?
Auch für die Psychologin Ursula Nuber existiert ein deutlicher Unterschied zwischen Eigensinn und Egoismus.
Egoismus heißt ja so viel wie Ich-Sucht, Selbstbezogenheit. Ein Egoist geht zur Not auch mal über Leichen, um seine Ziele zu erreichen. Es interessiert ihn eigentlich nicht besonders, was im anderen vorgeht. Er nimmt keine Rücksicht. Ein eigensinniger Mensch tut das schon. Also er setzt nicht seine Interessen durch mit dem Holzhammer und egal, was ein anderer denkt oder fühlt, sondern er nimmt sich das Recht heraus, einen eigenen Willen, eine eigene Meinung, einen eigenen Wunsch zu haben. Aber er respektiert auch, dass der andere ebenfalls einen eigenen Sinn hat. Und dass es dann darum geht, vielleicht Kompromisse zu finden oder sich mit diesen Bedürfnissen auszutauschen. Und das ist für mich der wesentliche Unterschied zwischen egoistischem Handeln und eigensinnigem Handeln. Eben dieser Respekt auch vor dem Willen des anderen. Das macht Dinge oft schwieriger, aber im Grunde gerechter.
Fast immer gilt, Menschen, die einen Sinn für das jeweilige eigene haben, können sich besser gegenseitig respektieren, können sich mehr geben und haben mehr voneinander.
Bekräftigen auch Udo Bär und Gabriele Frickbär. Dies zeigt sich nicht bloß im tagtäglichen Umgang miteinander, sondern ebenso, wenn es darum geht, im Gespräch, sei es im einfachen Gedankenaustausch oder im hitzigen Streitgespräch, sich gegenseitig Gehör zu schenken. So unterstreicht der Philosoph Christoph Türke:
Dialog und Eigensinn scheinen zunächst konträre Begriffe zu sein. Ich würde aber sagen, Eigensinn in einem guten Sinn des Wortes muss sich ja gerade im Dialog bewähren. Ich muss ja meine Auffassung gerade gegen die Auffassung anderer vertreten können. Der Dialog, der nicht immer nur heißt, ja, ja, zu dem anderen zu sagen, sondern der spannend dort ist, wo er einen Austausch von gegensinnigen und konträren Einstellungen und Argumenten ist. Der ist ja gerade der Härtetest des Eigensinns.
Doch wie bei jeder Verhaltensweise gilt es auch beim Eigensinn, das rechte Maß zu finden zwischen einem zu wenig an Eigensinn und einem zu viel.
Es gibt schon deutliche Grenzen, denke ich. Wenn der Eigensinn kippt in eine Verhaltensweise, die entweder mir selbst schadet oder jemand anderen wirklich schadet. Wenn ich zu eigensinnig werde, dann werde ich vielleicht stur, starrsinnig, verbissen, querulatorisch. Dann schießt der Eigensinn über das Ziel hinaus. Und dann begrenze ich vielleicht das Recht des anderen, also auch einen eigenen Willen zu haben. Oder ich schade auch mir selbst. Also wenn ich starrsinnig an etwas festhalte und kein Deut weichen möchte, dann schade ich ja auch mir. Dann habe ich keine Entwicklungsmöglichkeit mehr. Dann aber, denke ich, ist es kein Eigensinn mehr. Dann ist es gekippt.
Schwierig wird es mit dem Eigensinn also dann, wenn ich keine neuen Erfahrungen an mich herankommen lasse, weil ich zu voreingenommen bin. Wenn mich mein Eigensinn zunehmend von den Mitmenschen isoliert, weil ich in meinen eigenen Vorstellungen gefangen bin. Wenn ich durch meinen Eigensinn daran gehindert werde, auf andere Menschen zuzugehen und mich auf ihre Sicht der Dinge einzulassen. Wenn ich nicht gewillt bin, gegebenenfalls umzudenken und von meiner einmal eingeschlagenen Linie abzuweichen. Sollte Eigensinn tatsächlich in Sturheit, Starrsinn und Unbelehrbarkeit umgeschlagen sein, wird dies nicht zuletzt für die Mitwelt zum dauerhaften Problem. So kann eine Familie, die den Freiheitsdrang der Tochter oder die sexuelle Orientierung des Sohnes nicht akzeptiert, den Kontakt zum eigenen Kind verlieren. Wer einem Menschen mit Behinderung ständig Steine in den Weg legt, weil er davon überzeugt ist, dass körperliche Behinderung bestimmte Lebenswege ausschließt, verhindert dessen freie Entfaltung. Und schließlich, auch alte Menschen sollten irgendwann einsehen, dass sie besser daran tun, beispielsweise ihr Auto stehen zu lassen, um andere Menschen nicht zu gefährden.
Niemand von uns ist gefeit dagegen, dass Eigensinn, nämlich das charaktervolle Beharren auf einer eigenen Auffassung, in Starrsinn übergeht. Und die Aufgabe ist nun für einen besonnenen Menschen selber, die eigenen tauben Stellen zu reflektieren und unterscheiden zu lernen zwischen diesen tauben Stellen, die einen Menschen erfahrungsunfähig machen, und einer Erfahrungsfähigkeit, die gerade aufgrund von Erfahrungen sagt, ich beharre auf meiner eigenen Sichtweise, meiner eigenen Einstellung. Und verbinde die Eigenständigkeit eben gerade mit einer Erfahrungsoffenheit. Man muss nicht starrsinnig werden. Auch alte Menschen können erfahrungsfähig bleiben.
Zum Glück sind die Zeiten der schwarzen Pädagogik vorbei. Ebenso liegt der berühmt-berüchtigte Struwwelpeter nicht mehr selbstverständlich zu Weihnachten auf dem Gabentisch. Trotzdem kennt jeder seine Geschichten. Wie auch die vom fliegenden Robert.
Wenn der Regen niederbraust, wenn der Sturm das Feld durchsaust, bleiben Mädchen oder Buben hübsch daheim in ihren Stuben. Robert aber dachte, nein, das muss draußen herrlich sein.
Denn der Knabe Robert denkt nicht daran, brav und folgsam wie die anderen Mädchen und Buben zu Hause zu bleiben. Jung, lebendig und erfahrungshungrig drängt es ihn nach draußen ins Freie. Eigensinnig sagt er Nein zu Gebot und elterlicher Mahnung. Nein, das muss draußen herrlich sein. Der Ausgang der Geschichte ist bekannt. Roberts Eigensinn wird natürlich bestraft. Der Wind trägt ihn mit seinem Schirm hoch durch die Lüfte davon. Trotzdem ist zu fragen, ob Gehorsam und Verzicht auf Eigensinn ihm tatsächlich zuträglicher gewesen wären. Oder ob all diejenigen, die brav und folgsam drinnen geblieben sind, nicht besser daran getan hätten, mit ihm rauszugehen und offen davon zu fliegen. Sonja Fatma Bläser jedenfalls kann sich noch gut an den befreienden Moment erinnern, nachdem sie den Schritt hinaus aus Tradition und Enge gewagt hatte.
Es war ein Schmerz, es waren auch Ängste, aber es war für mich die Befreiung. Und ich bin danach auf ein Riesenfeld gegangen, es war ja Sommer, und habe mich da hingesetzt und die Sonne schien. Es war wunderschön und verrückt. Und für mich war plötzlich, ich kann atmen, ich kann die Luft zu mir nehmen, ich kann mich entwickeln, und das war ein wunderschönes Gefühl.
Barbara Kombrink, so Jude, wiederum weiß um die Stärke und um die Festigkeit, die der Eigensinn ihr im Leben und für ihr Leben gegeben hat.
Ja, dass ich jetzt zum Beispiel arbeiten gehe oder ne, das stärkt ja auch mein Selbstwertgefühl, dass ich eben mich nicht als die kleine arme Behinderte sehe, die ja irgendwie nichts kann und nichts macht, sondern dass ich durchaus auch sagen kann, ja, ich bin eine Powerfrau und ich mache das schon irgendwie und krieg das hin. Ne? Und klar ist es anstrengend, aber letztendlich, wenn ich zurückblicke, hat es sich ja auch immer wieder gelohnt, so beharrlich zu bleiben.
Auch für Stefan Klaassen hat Eigensinn sich ausgezahlt.
Nach diesem doch recht eigensinnigen Plan, in die Selbstständigkeit zu wechseln, aus dem Angestelltenverhältnis heraus, wo eigentlich alles vorgezeichnet ist und alles doch ein bisschen gesteuert, war das das Richtige? Natürlich ist zurückblickend das meiste gut gelaufen und schön gelaufen und ich würde das jederzeit so wieder machen, kann ich eigentlich sagen.
Der Eigensinn zeigt uns unseren eigenen Weg und deswegen ist er so unendlich wertvoll. Wenn wir eigensinnig sind, sagen wir Ja zu uns selbst. Also wir sagen Ja auch zu unseren Eigenheiten, zu unseren Wünschen, die vielleicht abweichen von anderen Wünschen. Wir sagen Ja zu möglicherweise vielleicht sogar zu einem Außenseitertum, ohne uns irgendwie als Außenseiter zu fühlen, sondern mit bewusster Entscheidung zu sagen, das ist mein Sinn in diesem Leben und ich will nicht einen fremden Sinn ausführen und leben und am Ende dann sagen, ich habe so viel zu bereuen, weil ich meinen Weg nicht gegangen bin. Und wer Ja zu sich selbst sagen kann, das sehe ich als Therapeutin, der ist wirklich stabil, es steht stabil im Leben, wenn man das schafft, dieses Ja zu sich selbst.
Fasst Ursula Nuber zusammen. Auch der Philosoph Michel de Montaigne schließt seine Essays im letzten Kapitel über die Erfahrung mit den Worten:
Es ist höchste, fast göttergleiche Vollendung, wenn man das eigene Sein auf rechte Weise zu genießen weiß. Wir suchen andere Lebensformen, weil wir die unsere nicht zu nutzen verstehen. Wir wollen über uns hinaus, weil wir nicht erkennen, was in uns ist. Eine Art Leib- und Seelenwächter über den Sinn von Eigensinn. Ein Feature von Astrid Nettling. Es sprachen Ilona Fritz-Strauß, Sebastian Reiß und Luna Vega. Ton und Technik Mike Weiszack. Regie Jan Buck. Redaktion Dorothee Meyer-Karweg. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2020.